Ja, ich war ja vor einem Jahr hier gewesen, genau. Ich habe diese ganzen Bücher geschrieben, die da hinten liegen. Und ja, und habe einen Fan, der die alle gelesen hat. Der heißt Thomas Keim. Und ja, ich habe gesehen, die waren richtig zerlesen, die Bücher. Und habe gemerkt, er kennt die besser wie ich. Das ist ja wirklich toll. Ja, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Das nächste ist schon unterwegs. Das wird heißen, die Schriftrolle der Liebe, Teil 1. So, nachdem ich Gott sehr lange in den Ohren gelegen habe, mir etwas mehr über Liebe zu offenbaren, weil wir ja meinen, wir wissen schon alles drüber, aber ich dachte mir, wahrscheinlich wissen wir nicht alles darüber. Ja, kam denn ein Engel und brachte mir eine Schriftrolle der Liebe. Und jetzt in diesem ersten Buch, das jetzt in einigen Wochen rauskommt, wird dann diese Rolle geöffnet und beginnt ihren Inhalt zu offenbaren. Ist ja spannend. Ja, wen das interessiert, das liegt auch hinten. Ein Zettel kann man auch vorbestellen, wenn man möchte, kann man sich eintragen. Ja, mein erstes Buch war ja gewesen Hirtenherz. Kennt das jemand, Hirtenherz? Ja, das war der Anfang und glücklicherweise hat der Verleger gesagt, er findet das gut und er würde das rausgeben, wenn ich wollte. Ich wollte. Ja, ich will, muss man sagen, ne? Sonst geht gar nichts. Ja, und in diesem Buch Hirtenherz, ja, bringt mich Jesus einerseits in eine Maschine, in so eine Maschinenwelt und sagt, das ist die Gemeinde. Und wer da reingeht, kommt nicht mehr raus. Und ich dachte mir, na, was ist das? Und dann sagte mir der Herr, nur wenn du wie ein Kind wirst, dann kommst du wohlbehalten rein und auch wieder raus. Ja, und das war also sehr interessant, wie das in dieser Maschine alles so vor sich ging und wie da drin einfach Christsein definiert wird und Religion definiert und betrieben wird. Und ja, und ich bin am Ende ziemlich kaputt, aber dann taucht ein Kind auf und hilft mir tatsächlich wieder aus der Maschine zu kommen. Und dann gehe ich mit diesem Kind in die Wüste zu einem kleinen Zelt der Begegnung. Und Jesus begegnet mir in der Wüste in diesem Zelt. Und er sagt, hier findet das Eigentliche statt, wo wir ja in diesem Zelt sind, wo wir uns ganz nah sind, wo wir uns begegnen, wo wir nicht mehr alles unter Kontrolle haben und schon alles wissen und schon alles seit 1000 Jahren irgendwie geregelt haben mit dem Glauben, sondern es ist immer vielleicht auch eure Erfahrung, kommt man Jesus nahe, hat man das Gefühl, eigentlich weiß ich gar nichts. Es ist immer so anders, es ist immer ganz anders, als wie wir uns das so ausgemalt haben, als wie wir meinen. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt des geistlichen Krieges, in dem wir sind. Das ist, dass wir wieder zurückkommen müssen, meiner Meinung nach, zu diesem kindlichen Geist, der nicht schon alles weiß. Dem Jesus auch noch mal was zeigen kann und den Jesus überraschen kann und der nicht schon fertig ist mit allem. Ja, ich will diese Zeit, die wir haben, diese Veranstaltungen stellen unter dieses Wort aus Jeremia 31, 13. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln. Wer ist ich? Beteiligung, Beteiligung. Hör nicht. Der Herr. Der Herr. Der Herr ist der Ich Bin. Und das hier der Ich. Und das Ich will auch noch was. Ich will. Sehr wichtige Sache, dass Gott seine Absicht erklärt, seinen Willen erklärt. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln. Hat jemand hier Trauer schon mal? Ja, satt haben wir Trauer und haben wir Niedergeschlagenheit und haben wir Depression. Ich habe festgestellt, in meiner Erfahrung von Kirche spielt Depression eine riesige Rolle. Viele Leute sind depressiv, enttäuscht, bitter. Auch in der Gemeinde. Und man kann natürlich im Gottesdienst eine Stunde lang heile Welt spielen und ein bisschen lächeln. Das ist kein Problem. Aber dadurch ist die Trauer noch nicht in Freude verwandelt, oder? Dadurch ist noch gar nichts verwandelt. Und Verwandlung, ja, was ist das eigentlich? Ich glaube, viele können mit diesem Konzept Verwandlung gar nicht so viel anfangen. Gott sagt ja nicht, ich schaffe dir die Trauer vom Hals, alles, was dich nervt, alles, was für dich schwierig ist, alle Probleme, die schaffe ich alle weg. Hast ja drum gebetet, Herr, schaff mir alles weg. Sondern er sagt, ich werde genau das nehmen und in Freude verwandeln. Ja, wie soll er denn das machen? Da kommt der Verstand natürlich sofort und sagt, nö, das geht ja gar nicht und das kann ja gar nicht sein und so. Ne? Aber Gott sagt doch, das ist ganz genau das, was ich will. Bist du dabei? Dabei sein ist alles. Die Frage ist, ob wir uns wirklich darauf einlassen, auf diese Verwandlung, dass wir unser Leben zur Verfügung stellen, Gott zur Verfügung stellen mit allem, was da drin ist, dass er es verwandle, dass er alles, was da drin ist, nimmt und es transformiert, es verwandelt. Ja, und dann werden wir staunen. Und wir werden diesen Text uns angucken, aus Jeremia, jetzt die kommenden, ja, die Zeit, die wir zusammen haben. Heute sind nicht so viele hier, alle sind müde, es ist Freitagabend. Und ja, aber wir sind hier und wir wollen in diese Freude kommen und es ist so, so wichtig. Freude ist kein Luxus, Freude ist ein Lebenselixier. Hätten die Leute etwas Freude, wären unsere Krankenhäuser nicht so voll und unsere Heime nicht so voll und tausend Dinge wären nicht, wie sie sind, wäre etwas Freude da. Amen. So ist das wirklich. Ne? Freude ist ein Lebenselixier, ist total heilsam. Ich habe 30 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, gerade letzten Monat ausgeschieden aus der Anstalt. Ja, nach 30 Jahren aus der Anstalt entkommen. Und ich habe doch gemerkt, auch im Krankenhaus, also ein Fingerhut voll Freude ist besser wie ein Kilo Tabletten. Ja, das ist einfach so. Ja, wir geben den Leuten Chemie, aber der Herr würde gerne etwas Freude geben. Und wenn etwas Freude ist und wenn ich auf die Station komme und ich bin voller Freude, ich bin so, nicht ich tue so, sondern ich bin so, dann verändert es die ganze Station und es geschieht Heilung ohne Ende. Es ist ein Phänomen. Ich kann euch wirklich bezeugen, ich meine immerhin 30 Jahre, ich hoffe, das klingt ein bisschen glaubhaft. Und der Herr hat mir gesagt, okay, du gehst auf diese Station. Und wenn du den ersten Tag da bist, ist das Energieniveau am Boden. Es ist keine Kraft da. Alle sind erschöpft. Die Patienten, das Personal, die Ärzte, alle sind genervt, alle sind erschöpft, alle sind überfordert. So, das ist Tag 1. Und er sagt, aber du bringst ja mich mit, du bringst Kraft mit. Durch dich kommt Energie, kommt Kraft auf diese Station. Und am zweiten Tag, nachdem der erste Tag sehr anstrengend war, wird der zweite Tag, wird es allen besser gehen. Allen, sagte der Herr. Habe ich also getestet, tausendmal getestet und gesehen, tatsächlich am nächsten Tag, es geht allen besser, es geht einfach allen besser. Den Tätern wie den Opfern, dem Personal und auch den Patienten, es geht einfach allen besser. Und der Herr sagte, und am dritten Tag könnte man alle entlassen. Ich dachte mir, nee, jetzt. Das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Glaubt ihr, dass bei Gott das immer alles zu schön ist, um wahr zu sein? Der Verstand kann sich das nicht, der kann das nicht logisch begründen. Ja, wie am dritten Tag? Die haben doch alle irgendwas Verschiedenes und das kann doch nicht am dritten Tag den allen so gut gehen, dass sie entlassen werden könnten. Ist aber so. Man tut das nicht, man muss das ja nochmal kontrollieren und so weiter. Aber meine Erfahrung ist so, so, so oft gewesen, dass ich doch in Wahrheit sagen kann, ich immer wieder erlebt, die Kraft hat gereicht für die ganze Station. Die haben natürlich nicht gewusst, was vor sich geht. Die haben nur gemerkt, irgendwie hängt das mit mir zusammen. Mit den Jahren haben sie das schon gemerkt. und dann sich gedacht, es ist eigentlich schön, wenn ich da bin. Sie verstehen das zwar nicht, ne? Aber es geht einfach allen besser. Und am dritten Tag könnte man alle nach Hause schicken. Schön, oder? Ja, das ist Verwandlung, das ist irgendwie, dass sich die Energie, die auf der einen Seite so zum Negativen ist und zur Krankheit und zur Freudlosigkeit und zum Stress und zur Ohnmacht und zu ja, ein Trauma am anderen, was die Patienten einem erzählen, was sie erlebt haben. Und dann verwandelt Gott diese Energie, die ja da ist, nur die steckt in dem Negativen drin, ne? Da steckt eine Menge Power drin, oder nicht? In den Krisen, in den Problemen, in dem Wahnsinn steckt jede Menge Energie drin. Jetzt kommt Gott und nimmt diese Energie und neutralisiert die und sagt, wir könnten daraus nochmal was anderes machen. Wir könnten daraus einfach mal, wir könnten daraus was Gutes machen. Die Energie ist ja da, ne? Und das ist Verwandlung, das ist nicht, ich nehme das alles weg und dann ist alles weg, nein. Sondern dieses, was da ist, wird verwandelt in das Gegenteil. Das ist göttliche Alchemie. Das ist einfach so. Wunderbar, oder? Ja, darüber wollen wir also echt reden, weil das ist so wichtig. Ich hatte hier so ein Bild, haben wir die Mauer mit den Leuten, die aus der Mauer kommen. Schön, oder? Ist irgendwo aus Israel, ne? So, da sind die Leute so wie gelähmt und können nicht sich bewegen und jetzt kämpfen sie sich raus und werden frei. Wo würdest du dich wähnen? In welcher Position? 1, 2, 3 oder 4?
Ist hier rechts oder links?
4 ist ganz frei. Ja. Ja, vielleicht haben wir auch von allem was, ne? Es gibt Teile, die sind ganz gefangen, ganz festgelegt. Es gibt Teile, die erwachen, um sich loszureißen und die Hoffnung zu gewinnen. Und dann gibt es einen Teil, der sich richtig, richtig losreißt, der nicht mehr in der Opfermentalität bleibt. Ich kann da ja sowieso nichts dran machen, ne? Und dann siehe da, die Losreißung gelingt und der Mensch ist frei. Schön, oder? Ich finde das ein ganz, ganz tolles Bild. Ja, dafür sind wir hier. Möge uns das auch so widerfahren. Ihr merkt, ich bin erkältet und ich habe schon gedacht, ich muss hier absagen. Ich kann gar nicht kommen. Mein Körper hat auf einmal gedacht, er muss jetzt unbedingt ganz doll mal alle Entgiftungsprozesse anfahren und muss mal jetzt ganz viel. Erkältung ist ja oft, ne, dass der Schleim, alles wird rausgebracht, was der Körper gar nicht mehr brauchen kann. Wir fahren das dann schnell runter, wir sagen, das ist krank. Manche Krankheit ist nicht so wirklich eine Krankheit, manches ist auch einfach sehr vernünftig von der Natur so eingerichtet. Und wir müssen da manchmal durch, auch durch solche Erkältungen, dass unser Körper gereinigt wird. Naja, so sehe ich das inzwischen. Ja, ich bin also da drin und habe versucht, mit meinem Körper zu verhandeln. Können wir das nicht am Montag weitermachen, damit ich hier frei bin und hier einfach mit euch eine großartige Zeit haben kann. Ja, wir wollen ein paar Lieder singen am Anfang, aber wir haben ja schon angefangen, die uns hoffentlich ermuntern, in Phase 4 zu kommen und uns loszureißen von der Trauer und der Depression und der Bitterkeit. Es muss in uns anfangen, Amen. Es wird nicht im Außen anfangen. Es muss in uns beginnen. Wenn es sich in uns nicht wendet, wird es im Außen sich auch nicht wenden. So, wenn man das so sagt, klingt das ganz logisch, nur man vergisst das so leicht. Und die Welt will es immer im Außen machen, damit es dann auch im Innern kommt und es klappt nicht. Ne? Wir müssen im Innern die Freiheit gewinnen, dann kommt die auch im Außen. Wir müssen innern glücklich werden, dann wird es auch im Außen so werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen immer wieder, wenn wir beten, oh Gott, hilf mir doch mit dieser und mit jener Sache, scheint er oft nicht zu hören, sondern er will mit dir gar nicht über dieses Äußere reden, sondern über dein Inneres. Was ist mit deinem Herzen? Was macht das mit dir? Was ist hier drin los? Wo hast du die Furcht reingelassen? Wo bist du? Wo hast du das angenommen? Wo hängst du? Ne? Und das Herz wieder zu befreien, das Herz wieder zu lösen, ist der Schlüssel, dass es auch im Außen anders wird. Ja, über solche Sachen wollen wir reden. Ja. Ich kann darüber ganz viel reden, mir macht das so Spaß. Ich hoffe, ihr habt alle so eine Bibel dabei und nicht nur ein Handy, wo das Wort drin ist. Jeremia 31 wird unsere Sache sein in dieser Zeit. Und ich lese 5 Verse ab Vers 10. Und da heißt das in dieser Elberfelder-Variante folgendermaßen. Oh ja, danke. Jetzt sehe ich ihn doch ein bisschen mehr. Denn so spricht der Herr. Nein, das war Vers 7. Vers 10. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, der wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten, hört ihr Seelsorger? Ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Hier ist das Ziel der Seelsorge. Und sie werden nicht mehr länger verschmachten. Dann wird die Jungfrau sich erfreuen am Reigen, junge Männer und Greise miteinander. Na also, das ist ja was. Und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und ich will sie trösten und erfreuen in ihrem Kummer oder eigentlich hinweg von ihrem Kummer. Der Kummer wird vergessen. Man hat anderes zu tun, als bekümmert zu sein. Ist das schön oder ist das schön? Und ich will die Seele der Priester mit Fett laben. Und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Na, wunderbare Verse, oder? Ah, die haben es ja echt in sich. Ja, und ich wollte gerne mit euch im Grunde das so Vers für Vers durchgehen, weil das so schön ist und weil wir mal sehen müssen, was da tatsächlich steht. Und das geht in dem ersten Vers geht das hier los. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen. Gehören wir dazu? Schon. Ne? Ja, jetzt ist es so eine Sache mit dem Hören. Weil wir schon so viel gehört haben, könnten wir der Meinung sein, wir haben das schon alles gehört. Und vielleicht haben wir es ja auch wirklich schon mal gelesen und haben das schon mal gehört. Vielleicht haben wir es auch schon x-mal gehört. Vielleicht haben wir das schon so oft gepredigt bekommen, dass uns das nicht mehr vom Hocker reißt. Es gab hier diese Maria und Martha. Ne? Maria und Martha, Jesus kommt in ihr Haus. Immerhin ist Jesus jetzt in ihrem Haus. Stell dir mal vor, Jesus kommt jetzt in dein Haus. Und er fängt an zu sprechen. Und ja, und die eine hat sehr viel zu tun. Wer war es, Maria oder Martha? Martha hatte sehr viel zu tun und konnte nur immer zwischenrein mal ein bisschen zuhören, weil sie hatte sehr viel zu tun. Sie war zerstreut. Hier sagt der Herr, ich will die Zerstreuten sammeln. Auch wir sind oft sowas von wahnsinnig zerstreut, oder? Wir können nicht wirklich hören, weil wir sind zerrissen. Und der Herr sagt, hört mal zu, hört. Maria hat gehört, die hat sich zu den Füßen von Jesus gesetzt. Ist schon mal so eine Geste, ne? Sich zu den Füßen von jemandem zu setzen. Macht man heute nicht mehr. aber sie hat das gemacht und sie hat wirklich auf jedes Wort geachtet. Und Jesus sagt, das hat sie gut gemacht. Denn Jesus redet nicht nur Worte, sondern die Worte, die er redet, sind Geist und sind Leben. So, das ist nicht nur Information, die er weitergibt. Wir heutzutage meinen ja, was wir hören, das ist alles nur Information. Wir hören das, um es eben gehört zu haben. Und hinterher sagen wir, ja, ja, habe ich gehört. Aber der Herr würde sagen, nee, du hast es nicht gehört. Und du, doch, ich habe das gehört. Ich könnte es dir wiederholen, wenn du... Meine Frau sagt mir oft, du hörst mir nicht zu. Und dann sage ich ihr, doch, ich habe dir zugehört. Ich habe dir ganz genau zugehört. Ich könnte dir alles wiederholen, was du mir gesagt hast. Und sie besteht darauf, nein, du hast nicht zugehört. Oh. Weil sie ist der Meinung, ich habe nicht so richtig zugehört. Nicht mit meinem ganzen Herzen zugehört. Nicht mit meiner ganzen Seele. Mit meinen Gefühlen. Mit Präsenz zugehört. Sondern nur so eine Information aufgenommen. Oh, mir geht's heute aber schlecht. Aha. Ja, ja, wird schon. Tschüss. Du hast mir nicht zugehört. Doch, doch, dir geht's heute nicht so gut. So, das ist nicht das Zuhören, das gemeint ist. So, das eine und das erste Gebot heißt ja, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand, mit aller deiner Kraft. So, das ist sehr aufmerksam, oder? Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, deiner ganzen Kraft, deiner ganzen... Man kann ja so zuhören, indem man so mit verschränkten Armen in seiner Bank sitzt. Oder man kann so sehr hören wollen, dass man bis an die Ecke vorrutscht. Und man will die Worte geradezu an sich nehmen und in sich nehmen. Und man will die am liebsten aufessen. So kann man auch hören. Jesus sagt, achtet darauf, wie ihr hört. Ne? Und er sagt das mit diesem vielfältigen Ackerfeld. So ein, der Sämann sät das Wort. Ja, und dann fällt das bei einigen auf diesen steinigen Boden und dann kommen die Vögel und fressen das weg. Das Wort dringt überhaupt nicht ein. Und dann bei anderen, wie war das, fällt das unter die Dornen und die Dornen ersticken dann dieses Wort. Und dann bei den anderen kann es keine tiefen Wurzeln schlagen. Es ist für den Moment, es ist schön und ist ja toll, ne? Aber es kann nicht wirklich, es kann im Herzen nicht richtig Wurzeln schlagen. Und dann schließlich die vierte Variante ist dann diejenigen, die das Wort, wenn sie es empfangen haben, in einem guten und redlichen Herzen bewegen, bewahren, kultivieren, bis es wirklich aufgeht. Und dann bringt es 30, 60, 100-fältig Frucht. Ja. Und ich glaube, dass der Teufel an diesem Punkt ansetzt, dass er sagt, naja, die können sich ruhig viele Predigten anhören. Das ist erstmal kein Problem. Hauptsache, sie sind hart. Hauptsache, sie haben keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Hauptsache, sie können das gar nicht kultivieren. Sie wissen gar nicht, wie. Hauptsache, sie lassen die Vögel alles wieder wegfressen und haben eigentlich, wenn der nächste Gottesdienst kommt, alles vergessen, was im letzten Gottesdienst war. Und die prophetischen Worte haben sie auch alle vergessen. Und jetzt wollen sie neue haben. Was ist das für ein Hören? Ein sinnloses Hören, oder? Sinnlos. Wofür soll man solche Leute anpredigen? Wofür? Sie hören nicht richtig. Sie können nicht mehr richtig hören. Deswegen, natürlich musst du dich selber überprüfen. Jesus, wie ist der Zustand meines Herzens. Wegen Überfüllung geschlossen. Bin ich hart geworden? Bin ich abgebrüht? Bin ich abgeklärt? Langweilt mich das nur noch, das wiederzuhören, weil ich es ja schon so oft gehört habe? Oder trifft mich das noch, dass Gott sagt, ich will dir mal was sagen. Hör mal zu. Ja, sehr wichtig, das geht hier so los und das klingt so harmlos, hört. Aber die Qualität unseres Hörens ist von total entscheidender Bedeutung. Ich meine, ist irgendwie logisch, ne? Und wie gesagt, wir haben durch die Schule gelernt und durch unsere Informationskultur haben wir gelernt, wir hören einfach nur die Information. Ja, ich habe jetzt analysiert, was da drin steht. Jetzt, ich weiß so ungefähr, was da steht. Aber was nutzt es dir, was da steht? Was nutzt dir, dass du weißt, was da steht? Du musst das auf eine Art und Weise hören, die dich bewegt, die in dein Inneres kommt, die dich inspiriert. Oder? So, der Heilige Geist möchte das, was jetzt hier geschrieben steht, was wir gleich nochmal lesen, er möchte diese Worte in dir drin lebendig machen, in dir drin anwenden auf dich, auf dein Leben, das nicht so ist wie mein Leben, das nicht so ist wie das Leben von irgendjemand anderem. Und nur der Heilige Geist kann diese Worte, die hier stehen, nehmen und in deinem Leben anwenden. In deinem Leben umsetzen, dass es so wird, wie du bist. Und du so wirst, wie es sagt. Sehr wichtig. Wenn wir nur Informationen hören, ist das alles für die Katz. Das nutzt uns nichts, gar nichts. Und der Herr hat mir auch vor vielen Jahren mal gesagt, er hat gesagt, lies doch das Buch, das du gerade gelesen hast, nochmal. Du hast das nicht richtig gelesen. Und ich habe alles gelesen, ich weiß genau, was da drin steht. Und dann habe ich das zweite Mal gelesen und festgestellt, naja, da waren schon einige Sachen, wo ich dachte, das ist mir ganz neu. Und dann sagte er, lies es doch das dritte Mal. Der ließ mich überhaupt kein anderes Buch mehr lesen. Ich glaube nicht, dass es dabei um das Buch ging, sondern wie ich lese. Ich habe das nur gelesen, um die Informationen aufzunehmen, aber nicht, um mein Leben darauf einzulassen. Nicht um das, was da steht, wirklich an mich ranzulassen, wirklich reinzunehmen in meinen Alltag, in meine Beziehungen, in mein Leben. Was würde denn bedeuten, was da steht, wenn das wirklich passiert? So weit habe ich ja noch gar nicht gedacht gehabt. Ich ging ja sowieso davon aus, dass es nicht passiert. Ja, es war ein Buch über Glauben natürlich, passenderweise. Und so wurde der Unglaube in mir mächtig konfrontiert. Der im Traum nicht davon ausging, dass das in meinem Leben passieren soll. Wirklich. Heute. Bei mir. In meiner Ehe. Wie soll denn das gehen? Ja. Es braucht schon Gott, ne? dann könnte es gehen, ne? Also, das ist der erste Punkt. Hier. Hört das Wort des Herrn. Hört das Wort des Herrn. Von wem? Von dem Herrn. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Viele nennen mich Herr, Herr. Ja, Herr, Herr. Aber sie nehmen das Wort nicht, als würde es der Herr sagen. Derjenige, der die Autorität hat, derjenige, der das Sagen hat, derjenige, der König ist, derjenige, der das erste und das letzte Wort hatte. So haben wir es dann ja vielleicht nicht gehört, dass hier der redet, der was zu sagen hat. Mehr wie alle anderen. Immer wieder. Es ist ein Fluch, dass wir uns gewöhnen. Ein Fluch, dass wir uns daran gewöhnen. Ja, wir haben ja schon gehört. Wir kennen das schon. Wir haben schon gehört, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben für eure Seele. Ja, kenne ich. Und bist auch gekommen? Nö. Aber ich weiß das, ich kenne das schon. Ich habe das 1000 Mal gehört. Nur, es ist nicht angekommen. Du hast es in deinem Herzen nicht kultiviert und es bringt nichts. Von daher ist das der erste Punkt und der entscheidende Punkt. Wie hörst du? Oder? Hören wir, als würde es wirklich um unser Leben gehen, oder hören wir ein religiöses Teaching? Wie hören wir das? Hört das Wort des Herrn. Meldet es auf den fernen Inseln. Und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. So, das gilt also nicht nur für Israel. Wir wissen, Jesus ist auch unser Hirte. Er hat nicht nur die Sünde von Israel getragen, sondern auch unsere Sünde, die Sünde der ganzen Welt. Er will unser aller Hirte sein. Und er will uns aus der Zerstreuung sammeln. Sehr wichtig. Der Feind ist immer im Job des Zerstreuens. Na, der Teufel zerstreut. Das ist ja auch, wenn du zerstreut bist, wenn du in 20 Teile geteilt bist, wenn du in 5 verschiedene Richtungen gleichzeitig gehst. Ja, ich meine, was soll dabei rauskommen? Ne? Du kämpfst an 5 Fronten gleichzeitig. Ja, hallo. Außer Erschöpfung kommt dabei wahrscheinlich wenig heraus. Ne? Wahrscheinlich kein Sieg an keiner Front. So, und das ist, was der Teufel macht. Hier ein Feuer, da ein Feuer, da ein Problem, noch was, noch was, noch was, noch was. Genug eben, um dich am Laufen zu halten und um dich zerstreut zu halten, dass du deine Kräfte niemals sammelst, dass du deine Aufmerksamkeit niemals sammelst, dass du deine Kraft und deinen Willen niemals sammelst und dir ganz, ganz klar wird, wer du bist und was du willst. Und so läuft das. Der Feind ist im Geschäft des Zerstreuens, der Heilige Geist ist im Geschäft des Sammelns. Da hat er echt keine leichte Aufgabe. Ne? Weil wir müssen so viel, meinen wir. Wir müssen so viel und so schnell und so schnell. Und das ist unsere Kultur eben, die ist schnelllebig und ist so ein Industriealltag. Und der ist eng getaktet und was wir da also alles müssen und so weiter, da bleibt dann für den Herrn der Rest dann übrig, wo wir dann müde irgendwo aufschlagen und es auch noch hinter uns bringen. Der Herr wird sagen, hast du wirklich gut gemacht. Glaubst du das? Der wird sagen, wofür bist du hier? Geh doch schlafen. Geh und mach was anderes. Wofür muss ich dich jetzt hier noch bespaßen oder was? Sehr wichtig. Der Herr will uns sammeln. Und der Herr wird uns manchmal irgendwo in eine Krise werfen, nur um uns zu sammeln. Nur um uns zu sammeln. Jeremia, ich sehe Jeremia hier. Ein paar Kapitel weiter, wird er in diese Zisterne geschmissen. In dieser Zisterne hat er Zeit. In dieser Zisterne hat er keine Ablenkung, kein WLAN, kein Fernsehen, nichts ist in der Zisterne. Nur ein bisschen Matsch, ein bisschen Modder, ein bisschen Wasser. Und da hängt er drin. Und in dieser Zisterne, in diesem ohne jede Ablenkung sein, fängt der Herr an, zu ihm zu reden. Lieber Jeremia, du und ihr alle sagt über die Situation das, das, das und das. Ihr sagt, die Feinde sind hier und wir sind im Arsch und wir sind erledigt und wir können nicht mehr. Und ihr sagt, wir sind verloren und die Chaldäer haben uns überrannt. Und er sagt Jeremia, was sie sagen. Und dann sagt er, ich aber sage dir, ich sage dir, hier, wo ihr sagt, hier geht gar nichts mehr, wird man wieder hören die Stimme derer, die sagen, preist den Herrn, denn seine Güte währt ewiglich. Und hier wird man hören die Stimme des Bräutigams und der Braut. Und hier wird man wieder Felder kaufen. Und hier wird man das und das und so und so. So ermalt Jeremia eine vollkommen andere Vision vor Augen über das, was los ist, als was er sieht. Aber in der Zisterne sieht er ja glücklicherweise nichts mehr. Und manchmal ist es so, ja, du hast deine Ansicht über deine ganzen Situationen und über deine ganze Zerstreuung und so weiter. Und manchmal muss der Herr dich aus dem Verkehr ziehen. Manche Leute hat der Herr auf den Berg geführt, 40 Tage, länger wie du Urlaub hast. Hat er die auf den Berg gebracht und gesagt, jetzt bleiben wir mal hier und ich werde dir mal einen vollkommen anderen Blick geben auf die Welt, als wie du sie siehst. Ja, ich werde dir eine völlig andere Perspektive geben, eine ganz andere Deutung dessen, was vor sich geht, als was du dir je hättest denken können. Ja. Und wir brauchen das, oder brauchen wir das nicht? Wir sind doch verloren, wenn wir nur auf unserer eigenen Ansicht sitzen. Aber wenn der Herr uns mitnehmen kann in diese Verborgenheit, in diese Kammer, in diese Gebetskammer, in dieses Zelt der Begegnung, auf diesem Berg oder meinetwegen auch in die Zisterne, wenn er uns dahin nehmen kann. Leider gehen wir meistens nicht freiwillig dahin, habe ich festgestellt. Erst muss es dicke kommen, ehe wir mit unserem Rennen aufhören und vielleicht mal freiwillig in so eine Zeit gehen, wo wir fasten, wo wir wirklich nur den Herrn suchen und ihm unser Herz ausschütten mit all der Zerstreuung und all den Fronten und all den Kämpfen, so lange, bis wir das alles los haben und dann frei sind zu hören, was er darüber sagt. Das geht immer Hand in Hand. Zuerst sind wir voll von uns selbst, voll von unseren Sachen. Wir können noch nicht hören. Wir müssen das erst ablegen. Wir müssen das dem Herrn alles erzählen. Haben wir schon 50, 100 Mal, 1000 Mal gemacht. Jetzt müssen wir es nochmal erzählen. Und nochmal ihm sagen und nochmal ihm ausschütten und nochmal. Und es ist eine Gnade, wenn wir das richtig gut können. Ja, wenn wir unser Herz wirklich ausschütten zu können, ist eine Gnade. Das ist eine Gabe. Könnt ihr drum bitten. Das ist eine gute Gabe, dass wir ermächtigt werden, unser Herz wirklich auszuschütten, wie es ist. Und dann haben wir das Gefühl, jetzt habe ich wirklich gesagt, was ich wirklich sagen musste. Und dann sagt der Herr, okay, ich habe dir zugehört. Und jetzt hörst du mir zu. Ist das gut? Das ist so gut. Der Herr hört dir zu mit seinem ganzen Herzen. Glaubst du das? Der kann gar nicht anders, weil er ist so. Mit seiner ganzen Seele, mit seiner ganzen Kraft hört er dir zu. Wenn du das glauben könntest. Wäre viel gerettet, oder? Ja. Und wenn du das glauben kannst, wenn du an diesen Punkt kommst, wo du das fassen kannst, der Himmel hat mir zugehört, der Himmel hat das wirklich angeschaut, der Himmel weiß wirklich darum, es ist ihm nicht verborgen, es ist ihm nicht egal, er hat es wirklich gesehen, mich und meine Situation, dann wird der Himmel sagen, und jetzt werden wir dir mal sagen, wie das aus himmlischer Perspektive aussieht, aus Engelsperspektive, wie das aussieht, wenn Gott das beurteilt. Und dann werden wir natürlich aus dem Staunen nicht rauskommen. Ne? Wenn wir ihn nur reden lassen und nicht sofort unser Verstand sagt, halt, das verstehe ich aber nicht, das glaube ich aber nicht, das geht aber nicht. Aber. Lass Gott mal reden. Bis er zu Ende geredet hat. Und dann kannst du ja deine weiteren Fragen stellen. Oft würgen wir Gott sofort ab, weil wir haben ja auch sowieso keine Zeit. Es ist eine Herausforderung, aber wenn wir nicht hören, wie Jünger hören, wenn wir Gott nicht zu uns reden lassen, sind wir verloren, oder? Wir sind verloren, wir sind einfach verloren, nicht weil der Herr uns nicht rettet, sondern weil wir diese Rettung überhaupt nicht anwenden, weil diese Rettung überhaupt nicht zum Zug kommt bei uns, weil wir dafür keine Zeit haben, kein Ohr haben. Also überprüfe deine Ohren. Jesus sagt, sie haben Ohren und sie hören nicht. Sie haben Augen und sie sehen nicht. Und sie haben Herzen und sie glauben nicht. ja, was machst du eigentlich mit deinen Ohren und mit deinen Augen und mit deinem Herzen? Das muss man sich fragen. Klar, die Welt hat viel zu bieten, um unsere Augen und Ohren und Herzen ständig zu beschäftigen mit Nonsens. Ja. Ja, wie geht das denn hier weiter? Okay, der Herr sagt, ich will Israel sammeln. Und ich werde es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und er hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Losgekauft und erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Viele Christen wenden die Erlösung nicht an, sind passiv, Opfermentalität. Und wir müssen uns mal die Frage stellen, was ist denn so mächtig in unserem Leben? Was ist denn so stark? Was ist denn stärker als ich? Was ist denn in meinem Leben das, was mich überwältigt, was mich fertig macht? Was ist denn das? Und der Herr sagt, ich kaufe dich von dem, was dich fertig macht, was dich überwältigt, was dich dir zu viel ist. Ich kaufe dich davon los. Das ist Erlösung. Das ist wieder, wir haben oft, unser Konzept von Erlösung ist so allgemein. Ja, der Herr erlöst uns. Ja, wunderbar. Vielen, das ist sehr schön. Ja. Aber unser Leben ist voller Mächte und voller Gewalten und voller Kräfte, die sind, von denen sind wir gar nicht erlöst. Die haben das Sagen, die gängeln uns, die schubsen uns hin und her, die machen mit uns, was sie wollen. Und keineswegs machen die, was wir wollen. So, und jetzt sagt der Herr, ich kaufe dich los, ich erlöse dich von dem, was stärker ist als du. Ist das gut oder was? Mann, das ist wirklich sehr gut. Ne? Hier sagt, ich bin der gute Hirte und ich bin nicht wie dieser Dieb, der im Grunde dich ausbeutet und der rausholt aus dir, was er rausholen kann. Ich bin so nicht, ich werde dich auch in der Krise nicht alleine lassen. Ich bleibe bei dir, ich bin der gute Hirte, ich bringe dich durch diese Türe in eine ganz andere Dimension hinein, die Wölfe gar nicht kennen, wo die keinen Zutritt haben. Wölfe haben keinen Zutritt zu allen Bereichen. Ja, du musst dafür eben nur sein Schaf sein. Ne? Und was ist das mit dem Schaf? Ein Schaf ist dadurch ein Schaf, dass es so total abhängig ist vom Hirten, oder? Das geht nicht hin und holt sich mal einen Rat, lieber Hirte, wie mache ich's? Und dann gehe ich mit der Information wieder weg und dann versuche ich selber. Ein Schaf kommt auf so eine Idee nicht. Ein Schaf ist ganz abhängig von diesem Hirten. Es vertraut. Es vertraut dem Hirten. Es kennt seine Stimme. Und es folgt seiner Stimme. Es hört auf seine Stimme. Und so geht das mit dem Schaf ganz gut. Ne? Der Hirte macht ja alles für es. Und der Hirte legt sich mit den Wölfen an für das Schaf. Und der Hirte legt sich mit den Mietlingen und mit jedem Anspruch, wie ein Fremdanspruch an dich, wird sich der Herr auseinandersetzen, denn er hat dich ja gekauft. Du gehörst ja ihm. Gehörst du ihm wirklich? Auch dieses Ding, wo du überwältigt bist, wo du am Ende bist, wo dein Herz nicht mehr kann. Sehr wichtig, das ist Heiligung. Heiligung ist, das wird wieder alles seins. Alles seins. Alles meins wird alles seins. Und alles seins wird alles meins. Ich in ihm, er in mir. Das ist die Lösung der Erlösung. Nur so funktioniert das. Ich brauche dafür, um euch zu sagen, wie es bei mir funktioniert, ich brauche diese Sabbatzeit. Ich brauche am Ende der Woche oder Anfang der Woche brauche ich ein paar Stunden Zeit. Und dann lege ich alles, was in dieser Woche war, gebe ich sozusagen dem Herrn zurück. Alles, was war, die Begegnungen, die Gespräche, die Telefonate, die E-Mails, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe, alles gebe ich wieder zurück. Die ganze Woche gebe ich zurück, bis ich sie los habe. Das Gute und das Schlechte, bis ich sie los habe. Und dann bin ich frei. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Ja, das ist sehr wichtig, aber wir müssen hergeben, wir müssen loslassen. Diese Woche muss wieder aus unseren Händen kommen. Was noch länger als eine Woche geht, es wird anfangen, schon wieder dich zu erdrosseln. Es wird anfangen, dich zu quälen. Es wird zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Eine Woche geht noch. Wer klug ist, macht es jeden Tag. Aber für die, die nicht ganz so klug sind, die machen es einmal in der Woche. Und für die, die dumm sind, die machen es nie. Und dann sind die auch wiederum wegen Überfüllung vollkommen geschlossen. Sie schleppen die vergangene Woche in die nächste Woche. Und in die nächste Woche. Und diese Leute werden niemals frei. Niemals können sie frei sein, weil sie nie wirklich den Tisch wieder abräumen. Alles abräumen, bis nichts mehr drauf ist. Und dann kommt der Herr und sagt, und jetzt machen wir uns mal Gedanken über die Woche, die kommt. Und dann wird der Herr auf diesen leeren Tisch aufdecken, was kommt. Der Heilige Geist steht geschrieben, er wird uns das Kommende verkündigen. Wir denken uns, na, das ist nur irgendwie das Endgericht oder ich weiß es nicht. Aber es geht ganz konkret um die nächste Woche. Der Teufel hat seinen Plan für die nächste Woche, oder? Alle haben ihre Pläne schon für die nächste Woche, aber der Herr auch. Und er sagt, ich würde gerne deinen Tisch reichlich decken für die Woche, die kommt. Du musst nicht ärmlich da hineingehen und mit dem Gefühl, ach, wäre die Woche doch schon rum. Dieses, dass wir sagen, ach, wäre der Tag schon rum oder als wäre die Woche doch schon rum, das ist wie ein Fluch, oder? Im Grunde sagt es, ich will das gar nicht leben, ich muss das gar nicht haben. Ach, wäre schon rum. Schlimm, oder? Es ist wirklich schlimm. So, und es ist wichtig, wir müssen an den Punkt kommen, wo wir unser Leben wirklich haben wollen. Wo wir unser eigenes Leben wirklich wichtig finden, wo wir begreifen, unser Leben, es ist voller Erlösung. Da drinnen wird die Erlösung konkret, da verwirklicht sich die. Ich werde von der vergangenen Woche erlöst. Von allem, was da drin war, allem, was die bedeutet, werde ich frei. Der Herr nimmt mir alles wieder ab und sagt, jetzt haben wir das abgelegt. Wir haben 2, 3 Schlussfolgerungen gezogen daraus, schon für das, was kommt. Aber da kommt noch mehr. Lass uns reden über die nächste Woche. Und wenn der Herr anfängt, mit dir zu reden über die nächste Woche, dann ist das so, als wäre das die Woche. So, legst sozusagen die nächste Woche auf den Tisch vor Jesus. Das Blatt ist leer. Ah. Ist es nicht schön, leere Blätter? Und dann fängt Jesus an, dieses Blatt auseinanderzufalten. Und aus einem wird die doppelte Fläche. Und dann noch, und dann noch. Und dann faltet er das immer weiter auseinander und denkst dir, ich dachte, das wäre meine Woche. Meine Idee war so, aber der Herr, seine Idee über das, was möglich ist in der Woche, die kommt, das ist so groß, das ist so viel, was möglich ist. Das ist eine einzige große Potenzialität, eine einzige gewaltige Möglichkeit, die du hast. Du hast die Woche, die kommt. Und manchmal hat Jesus mir das so weit auseinandergefaltet, dass er sagte, und jetzt lass uns mal da drauf gehen. Und wir sind da drauf gegangen, wir standen da drauf und ich sagte, was, das ist die Woche, die kommt, das ist ja so groß, ich sehe ja schon die Ränder nicht mehr. Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja ungeheuerlich, das ist mir überbitten und verstehen, das ist mir zu groß, als dass ich es fassen kann. Aber meine Idee über die Woche, die kommt, die ist so, so klein. Mein Verstand greift nur zurück auf die Vergangenheit, was schon war, und verlängert das in die Zukunft und sagt, und genau so wird es wieder kommen. So wie es war, so wird es sein. Im Grunde kommst du nie in der Gegenwart an und du kommst auch nie in die Zukunft. Du wiederholst immer nur die Vergangenheit. Ist das eine böse Geschichte? Das ist eine sehr böse Geschichte. Ja, viele Menschen kommen, sind nie in der Gegenwart, sind immer in der Vergangenheit. Sie haben das nie abgelegt, nie beendet. Sie kommen nie im Jetzt an. Geschweige denn, dass sie die Zukunft holen. Jesus aber will uns Zukunft geben, oder? Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Zukunft und Hoffnung könnten wir gut brauchen, oder? Ja, aber wann holen wir die? Dafür muss die Erlösung bei uns auch ankommen. So dieses, dass wir wieder alles loswerden, was gewesen ist. Ach, was uns schwer war, was uns vielleicht überwältigt hat. Wir werden das wieder los. Der Herr erlöst uns von allem, allem und jedem. Bis wir wieder frei sind, wie ein Kind. Die Erwachsenen, die morgens aufstehen, die sagen, ach nein, der Wecker klingelt schon. Ein Kind? Das ist der Unterschied. Die Erwachsenen sind damit fertig. Für die Erwachsenen hat der Verstand schon am Morgen in 5 Minuten gesagt, wie der Rest des Tages wird. Uninteressant. Irgendwie durch. Das war's. Für ein Kind ist das anders. Und interessanterweise, die Kinder haben das Gefühl, ein langer Tag. Und die Erwachsenen? Wo ist der Tag überhaupt? Wo ist die Zeit? Es ist einfach weg. Es ging rum wie nix. Ich weiß nicht, wo er geblieben ist, der Tag. Ich weiß nicht, wo die Woche geblieben ist. Das ist, weil du es nicht losgelassen hast, weil du nicht frei geworden bist. Das ist, als würde die Zeit verschwinden. Es ist auch ja nur eine Wiederholung. Du wiederholst ja immer nur wie in der Endlosschleife das, was du schon hattest. Langweilig, ätzend, öde. Darauf bereiten wir die Kinder vor, dass sie werden wie wir. Ja, hurra, ne? Ja, ich denke, ich habe euch schon genug gesagt. Wir werden morgen fortsetzen mit einem Vers nach dem anderen. Und jeder Vers wird dich mehr herausfordern. Lass ich mich darauf ein oder höre ich es mir nur an? Wenn du es dir nur anhörst, nutzt es dir nichts. Aber wenn du dich darauf einlässt, dann werden diese Worte Gottes dein Leben verwandeln. Dafür sind sie gegeben, dass du hörst und sie aufnimmst in dein Herz. Der Heilige Geist sie dir ganz persönlich aufschließen kann, was das bei dir bedeutet. Und dann realisiert sich das. Und dann wird die Erlösung konkret. Dann wird die Erlösung wirklich, dann kommt die zum Zug. Und dann gehst du in diese Sachen hinein. Aber mit dem Hören fängt es an. Ja, ich bete, dass wir wirklich gereinigt werden von diesem Überfülltsein. Wie wäre das? Dass wir sowas von wieder wie ein Kind werden. Dass wir wieder frei sind, morgens mit Begeisterung aus dem Bett zu fahren. Und das Gefühl zu haben, das ist mein Tag. Mein Tag. Und was ich alles machen kann. Wenn ihr nicht werdet wie die, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ihr könnt das nicht sehen. Es ist da, aber ihr seid blind dafür, ihr könnt es nicht sehen, ihr seid zu erwachsen. Ja, ihr wisst zu viel, ihr seid zu voll mit Zeug. Und das müsst ihr wieder loswerden. Ganz einfach. Ist aufgenommen, könnt ihr euch nochmal anhören. Denn, wenn ihr es nur gehört habt, nutzt es nichts. Amen.